Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Zuhörerin. Ja, eine bessere Welt ist möglich. Viele Dinge weisen darauf hin oder deuten darauf hin, dass 2020 das schlimmste Jahr aller Zeiten wäre. Viele Dinge haben darauf hingewiesen, diese weltweite Pandemie. Man fühlte sich feststeckend in einem weiteren Jahr mit einer Politik von Trump oder man muss gar nicht so weit gucken, wenn man sich hierzulande eine Politik anguckt mit einem Seehofer, einem Scheuer, einem, ich glaube, mecklenburg-vorpommerschen Innenminister Lorenz Kaffier, der sich eine Waffe bei einem Nazi gekauft hat. Lauter Dinge, die alle auf dieses Konto des schlimmen Jahres 2020 eingezahlt haben. Und plötzlich geht die Sonne auf. Plötzlich tritt ein Innenminister zurück. Plötzlich wird ein Trump abgewählt. Plötzlich wird ein Impfstoff gefunden. Plötzlich habe ich einen neuen Podcast gestartet, der den Leuten gefällt. Plötzlich merkt man, es liegt nicht an einer Jahreszahl. Es ist die Summe aus einzelnen Teilen. Und plötzlich passieren schöne Dinge. So wie auch an diesem Tag. Heute ist was ganz Wundervolles passiert, liebe WIMAF-Zuhörerin. Denn heute habe ich eine Folge Lindenstraße geguckt. Das alleine zählt vielleicht noch nicht als besonders schönes Ereignis für einige Menschen. Und habe diese Folge zusammengeguckt mit meiner Frau, für die das gar kein besonders schönes Ereignis war. Aber jetzt reden wir drüber. Und ich freue mich, dass ich diese Frau heiraten konnte und dass sie, jedes Mal freue ich mich darüber, dass sie mit mir diese Serie guckt, aus Liebe, weil ich sie so sehr liebe und das so ein schöner Liebesbeweis ist und das ist doch auch was Schönes, da macht das Jahr doch auch wieder Spaß. Heißen Sie also diese Frau willkommen, die mit mir das Jahr, das Kackjahr 2020 zu einem wundervollen Jahr 2020 gemacht hat, weil sie mich in diesem Jahr geheiratet hat. Herzlich willkommen, Maria Bokelberg.
Hi.
Du gähnst dir gerade richtig einen ab.
Ja, es ist sehr spät schon am Abend.
Sehr spät? Nicht mal acht.
Und ich habe mir, mein Gesicht vorhin eingecremt.
Ja, mit Schlaf, du hast ausgesehen in den Chloroformtopf.
Nee.
Hast dein Gesicht mit Chloroform eingecremt.
Vor allen Dingen überhaupt nicht lustig, Nils. Das ist echt, das ist, du kannst dich witzig. Mittlerweile echt einfach nur noch mit Sätzen zum Lachen bringen.
Ich kann nicht mehr wach bleiben. Oh, diese Creme. Nee.
Ich sag dir, was das Problem ist, Nils.
Ja.
Ich habe gegähnt und ich weiß nicht, ob es bei dir auch ist, aber wenn ich gähne, entwickle ich Tränenflüssigkeit. Also ich muss meine Augen tränen dann.
Okay.
Ist das bei dir nicht so?
Doch, meistens schon.
Und ich habe mich aber eingecremt und jetzt läuft mir gerade die Creme in die Augen und dann brennen jetzt gerade meine Augen und Tränen noch mehr. Oh, danke auch nochmal für dein Mitgefühl.
Du hast dir die Augen eingecremt?
Nee, ich habe mein Gesicht eingecremt,
ja.
Und jetzt tränen mir die Augen und weil meine Augen tränen, läuft mir gerade die Creme ins Auge, weil ich die halt überall auf der Haut habe.
Aber du hast doch, also erstmal hast du doch erst gegähnt, bevor du es getränt hast.
Ja, ich habe gesagt, ich habe einmal gegähnt.
Ja.
Und dann ist mir die Creme deswegen ins Auge gelaufen, vom Tränen quasi.
Aber, also.
Und dann haben die noch mehr getränt.
Aber. Jetzt mal.
Also zum Beispiel.
Ich komme jetzt mal ganz physisch rein. Nee,
wenn du geschminkt bist.
Ich komme mal durch die Physiktür
und dann,
rein.
Und dann weinst du und dann laufen dir Tränen aus den Augen, verschmiert dir auch deine ganze Schminke, die du auf deinen Augenlidern hast oder so. Und wenn da jetzt noch so Cremereste sind, die sind mir jetzt gerade einfach ins Auge gelaufen.
Aber wenn man weint, wenn man tränt, dann rollen die Tränen doch nach unten, da ist dein Auge doch schon vorbei.
Ja, aber es ist ja auch, erstmal reibt man sich ja dann auch so ein bisschen. Aha. Und auf dem oberen Lid landen ja dann auch Flüssigkeit und das läuft dann runter.
Du hast ja also die Creme in die Augen.
Weil ansonsten wäre ja Weinen auch überhaupt kein Problem für Make-up, wenn man nicht gerade unten Kajal dran hat. Dann würde ja oben alles perfekt bleiben, weil alles nach unten läuft.
Aber die Panda-Augen
so
sind doch hauptsächlich, weil es dann unten verläuft.
Nee,
sozusagen.
Ich bin unten nie geschminkt. Und ich habe auch Panda-Augen, weil es sich ja auch von meinen Wimpern löst.
Ich bin unten auch nie geschminkt, übrigens.
Nils.
Also, aber eigentlich
ich freue mich einfach. Eigentlich könntest du auch eine Sendung haben von dir für dich.
Eigentlich ist das Problem.
Zuschauer 1.
Eigentlich ist das Problem. Naja.
Was ist das
die
Problem?
Sendung gibt's ja schon.
Nils?
Die
Nils?
Sendung, nee, die Sendung gibt's ja schon.
Nils?
Randale Bokelberg.
Ich habe die erste Folge gehört. Also,
ich auch.
Man kann mir nicht nachsagen, dass ich dich nicht liebe. Ich glaube, ich habe sogar 2 Folgen gehört. Ich meine es ernst
naja,
mit
das
uns.
Das ist tatsächlich, glaube ich, Rekordmenge.
Na, das stimmt nicht.
Naja, aber sei es
ja.
Drum.
Darum sei es jetzt? Okay.
Du hast dir also die Creme in die Augen geschmiert.
Ja. Ja. Worüber ich ja froh bin, dass du es gar nicht verstanden hast erst und wir deswegen so lange drüber reden konnten.
Du trägst jetzt wieder öfter Brille, muss man den Leuten vielleicht sagen.
Muss man?
Ja, weil,
warum?
Darauf möchte ich hinaus.
Ich liebe es übrigens, ich bin total happy, dass ich wieder Brille tragen kann.
Ja.
Ich konnte die nur für euch, ich hatte immer 2 Brillen, eine habe ich in einem Airbnb in Florenz liegen lassen. Super relatable Story auch.
Ja, ja, da hat sich nie gemeldet. Also.
Nee.
Wenn ich ein Airbnb hätte, würde ich mich melden, wenn hier plötzlich eine Brille zu viel liegt.
Och, ich würde dann denken, na, wenn die wieder haben wollen, sollen die sich melden.
Da würde ich nicht denken.
Ja, das
deswegen
ist halt,
wäre ich Superhost und du halt nicht.
Ja. Und die andere Brille, die ich hatte, die hat immer gedrückt und ich war so oft beim Optiker damit, um die einstellen zu lassen, dass sie nicht mehr drückt und keiner hat es geschafft, das jemand so einzustellen, dass sie nicht drückt. Und jetzt habe ich mir letzte Woche 2 neue Brillen gekauft und bin super happy. Ich trage nämlich ich habe deswegen sehr viel Kontaktlinsen getragen in den letzten Monaten und meine Augen waren müde.
Ich war auch einmal dabei, als
so
du die,
müde.
Ich war einmal dabei, als du dir hast die Brille einstellen lassen, weil das bei einer Optikerin
stimmt,
war, wo ich auch überlegt habe, einen Sehtest zu machen. Der wäre erst am nächsten Tag gegangen und ich bin nie wieder hingegangen, weil die war richtig unangenehm.
Die war super unangenehm. Das war eine
wow.
Ganz unangenehme, aufdringliche Frau.
Die war hammer unangenehm.
Ja.
Das war echt schlimm.
Fand ich auch.
Das war ein sehr schlimmer Optikerbesuch.
Die hat auch immer sehr laut gelacht.
Wobei, ich glaube, Optiker sind oft unangenehm, weil der, wo wir jetzt waren, das ist ja der gleiche, bei dem ich auch meine Brille geholt habe, der ist okay, aber auch der hat sowas Unangenehmes. Der hat dir zum Beispiel deine Brille einfach abgenommen und desinfiziert, ohne dich zu fragen. Der hat dann so gesagt, gib her die Brille und so. Das war so ganz komisch.
Der wollte auch nicht, dass ich sie abnehme und ihm gebe, sondern er wollte sie mir abnehmen.
Ja, das war super.
Aber ich glaube, dass er dabei so ein bisschen geguckt hat, wie die sitzt.
Ja, aber der ist sehr pushy und bossy mit dir gewesen. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe den gar nicht interessiert. Mich hat der nur abkassiert, als ich da war.
Hat der dich nicht getestet?
Mm-mm. Bei Ach, dir hat der
bei
noch...
Dir,
was?
War das jemand anders oder was?
Nee, es war der gleiche Typ.
Aber der muss ja deine Augenstärke... Nee,
getestet hat meine Augen jemand anders.
Ach so, ja, das hat er auch bei mir gemacht.
Na ja.
Ich habe die ganze Zeit ja ihn gehabt.
Naja.
Nee, ach, du hattest den gleichen?
Ja, ich fand den ganz unangenehm. Der ist anscheinend der Leiter des Ladens, glaube ich.
Naja, so wie der auch mit den anderen gesprochen
der
hat.
Der ist irgendwie unangenehm, finde ich.
Aber das größte Problem war für mich, dass er mir versucht hat, was zu erklären und wir nicht tatsächlich eine gemeinsame Sprache gefunden haben,
ja.
Bei der wir uns so verständigen können, dass ich wusste, was er will.
Ja.
Ich habe weder auf Deutsch noch auf Englisch verstanden, was er mir erklären wollte. Und ich bin jetzt nicht sicher, ob ich eine Gleitsichtbrille eigentlich bräuchte, ob ich eine Lesebrille bräuchte, was er mir sagen wollte. Irgendwas mit Lesen und Nah und Fern wollte er mir sagen. Also ich bin extrem kurzsichtig Für die Optiker-Nerds unter euch. Ich habe 3,5 rechts und links. Und die Leute,
ding, 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 ding.
Die Leute, die sich damit auskennen, wissen, ohne Brille bin ich quasi, kann ich einfach mich irgendwo in die Ecke legen und hoffen, dass mir irgendeiner wieder eine vorbeibringt.
Oder was zu essen.
Ja. Und er hat mir dann irgendwas erzählt und ich meine, ich rechne ja damit, dass im Alter ist es ja oft so, dass man dann diese Gleitsichtbrillen braucht, wenn man kurzsichtig und gleichzeitig weitsichtig ist. Aber ich habe ihm vorher, er hat mich auch immer gefragt, ob ich gut lesen kann ohne Brille.
Ja.
Und ich habe gesagt, eigentlich schon, ich muss nur mittlerweile sehr nah rangehen, weil ich wirklich sehr kurzsichtig bin.
Ja.
Und ich glaube, er hat das missverstanden, dass ich quasi nicht gut sehen kann, lesen kann ohne Brille.
Ja.
Aber weil ich halt jetzt auch gleichzeitig weitsichtig bin. Und deswegen hat er mir die ganze Zeit versucht zu erklären, weil ich halt zwei Brillen gekauft habe. Ich soll eine für weitsichtig und eine für kurzsichtig machen. Ich wollte aber beide für kurzsichtig, weil ich kann mit meiner normalen Brille sehr gut lesen. Also, weil ich kurzsichtig, es wird jetzt wild.
Ja.
Aber er hat halt jedenfalls mir auch sehr pushy irgendwie Fragen gestellt und gemacht und ich hätte ihm die auch sehr gern beantwortet. Ich habe auch mehrere Male ganz offen gesagt, ich verstehe sie leider nicht.
Ja.
Und was immer ein guter Move ist, wenn jemand sagt, ich verstehe sie leider nicht,
ja,
ist in den exakt gleichen Worten das Gleiche nochmal zu sagen. Ja. Weil wahrscheinlich war ja das Problem, dass ich, keine Ahnung, einen Schlaganfall hatte und es beim ersten Mal nicht verstanden habe. Und deswegen habe ich es dann wieder nicht verstanden und habe dann gesagt, ich möchte, dass beide Brillen Fernbrillen sind. Und er war dann aber unzufrieden mit der Antwort. Und ich bin aber froh, dass ich so geantwortet habe. Ich habe seitdem noch ein paar Mal drüber nachgedacht, dass ich sehr froh bin, dass ich jetzt quasi beide Brillen für Kurzsichtigkeit habe, weil ich lese auch mit beiden Brillen sehr gut.
Ich denke für Weitsicht.
Nee, ich bin kurzsichtig.
Ich denke weitsichtig.
Ich bin kurzsichtig, du bist weitsichtig. Du kannst weit sehen, ich kann nur kurz sehen. So funktioniert die Wortlogik da. Ich bin weit, also du bist weitsichtig, weil du weit gut sehen kannst, aber kurz nicht.
Verstehe.
Und ich kann kurz gut sehen, aber weit gar nicht, deswegen bin ich kurzsichtig.
Verstehe.
Die kurze Sicht, Nils, und du hast die weite Sicht.
Ja.
Das kann man sich doch gut merken.
Ja, kann man sich gut merken.
Auf jeden Fall war das irgendwie blöd und ich bin aber froh, dass ich mich nicht habe überreden lassen, von ihm noch eine Lesebrille zu nehmen, weil...
Der hat immer so, als er dir dann die Brillen anprobiert hat, hat er immer so seine Faust in deine Richtung gehalten und dann mit einem Auge so drüber geguckt.
Der hat geguckt, ob die komplett gerade sitzt, die Brille.
Aber mit so einem super seltsamen Move, das habe ich noch nie gesehen.
Und er war auch sehr streng mit mir, wie ich den Kopf hoch und runter machen soll.
Ja.
Also ich fühlte, irgendwann hatte ich so das Gefühl, wenn ich jetzt nicht alles richtig mache, kriege ich von ihm Hausarrest.
Es schien auch irgendwann so eine Show zu sein. Also irgendwann...
Ja, und dadurch, dass ich auch zwei Brillen gekauft habe, mussten wir das ganze Elend zweimal von uns erkennen lassen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin so happy mit den beiden Brillen. Sie sitzen perfekt, ich sehe wieder gut, das sind beides tolle Modelle, sie sitzen leicht, ich fühle mich total wohl.
Bei der Brille, die ich habe, muss ich, glaube ich, mal diese Nasendinger neu justieren lassen oder festmachen lassen oder so. Ich habe das Gefühl, dass die sehr locker sitzen mittlerweile.
Muss man ja eh regelmäßig.
Die Nasendinger?
Ja, also überhaupt die Brille.
Diese Nasenschoner.
Aber auch die Bügel werden auch immer locker nach einer Weile. Man soll ja regelmäßig hingehen und die sozusagen nochmal fixieren lassen.
Ja.
Und die reinigen die dann ja auch immer so mit Sandstrahl.
Irgendwas stimmt mit diesen Nasendingern nicht.
Aber das lockert sich halt mit der Zeit.
Rutscht mir auch in letzter Zeit immer, wenn ich eine Maske aufhabe.
Hättest du doch gemacht, als wir da waren, die Tage.
Ich mir gedacht.
Wie findet ihr es eigentlich bei unserem alltäglichen Abendgespräch?
Aber das ist mittlerweile das Geheimnis dieses Podcasts.
Meinst du?
Ich habe auch hier so einen Pickel, so einen unterirdischen, auf dem Wangenknochen, der wahnsinnig weh tut.
Weil die Brille immer rankommt?
Nee, aber der tut so weh.
Aber das, also ich weiß nicht, wie es den HörerInnen geht, aber darüber will nicht mal ich reden.
Ich auch nicht, aber weil du jetzt so angefangen hast mit den Alltagsthemen.
Ach so, warte, dann muss ich jetzt, ich will, dass jetzt nicht nur du was sagst, was die Hörer vielleicht komisch finden, jetzt will ich auch was sagen, damit wir die Balance haben. Damit uns, aber mir fällt nichts ein. Ich bin einfach perfekt.
Du bist perfekt, das stimmt.
Was nicht perfekt ist, ist diese fucking Serie. Die Folge heute, Leute, heißt... Der Schmuck der Lydia Nolte.
Na, der Schatz im Silbersee.
Ich mache übrigens kein Feature mehr und auch keine Lieblingszitate, weil ich sehe überhaupt nicht ein, dass ich mir irgendwelche Mühe geben soll, wenn die Serie sich keine Mühe gibt.
Man muss sagen, es ist ein kleines, es gibt einen Mini-Festanlass, denn wir sind auf der letzten DVD der ersten Box.
Mini-Fest. Ich sag euch mal, ich kann, soll ich mal die E-Mail eigentlich vorlesen, die wir zugesendet bekommen haben, hinsichtlich
Achso, ja, es geht, genau, da können wir direkt mal anfangen. Es gibt, eine kleine Festdurchsage bezüglich unseres Lieblingsehepaares, Sigi und Elfi.
Mhm. Ich suche es jetzt gerade mal.
Und Maria wird euch das jetzt gleich verklickern,
das
was es da für News gibt.
Hier, André hat geschrieben. Liebe Eheleute Buckelberg, schön war es mal wieder mit euch in alte Lindenstraßenzeiten abzutauchen, auch wenn es dir, liebe Maria, immer noch so gar keinen Spaß macht. Da ist auch noch nicht. Also es wird
doch,
nie
das
passieren.
Noch ist absolut richtig.
Überhaupt, das
da arbeiten wir drauf
falsch.
Hin, stetig.
Ich gebe dir allerdings recht, manche Folgen sind nur schwer zu ertragen. Die aktuell besprochene zum Beispiel. Also für mich gibt es überhaupt keinen Unterschied, Leute.
Der Schlüssel steckt in, Maria.
Ja. Weil damals weder die Autoren noch die Regisseure noch die Schauspieler noch überhaupt irgendjemand so richtig wussten, was sie eigentlich taten. Die Produktion der Lindenstraße war in den Anfangsjahren Learning by Doing. Stell dir mal vor, man würde heute noch Serien so machen.
Schade, dass es diesen Luxus nicht mehr gibt.
Ja, ich weiß, aber es ist halt auch, zwei, drei Sachen hätten sie ruhig gerne vorher
ja, aber
schon
heute
lernen.
Immer alles
ich weiß
so perfekt
schon,
sein muss
ja,
auf die
ich weiß schon, was du meinst, aber einer,
ihr seht nicht, dass Maria die ganze Zeit erbost auf den Fernseher zeigt.
Einer könnte ja im Writers Room mal schon mal einen Satz geschrieben haben vorher. Ich finde ja eigentlich die Idee ganz charmant, dass eine Serie imperfekt startet
ja.
Und man ihr Raum gibt, sich zu entwickeln. Ja. Sie hatte ja 34 Jahre Raum. Da hat dann ja endlich irgendjemand gesagt, okay Leute, wir haben euch jetzt echt eine Menge Chancen gegeben. Aber das wurde ja nicht. So. Gleichzeitig ist sie deshalb aber auch ein wertvolles Zeitdokument und ein wichtiges Stück Mediengeschichte. Wahrscheinlich hat die Serie ihre holprigen ersten Jahre nur deshalb überstanden, weil die hohen Anfangskosten, also der Bau der Straße und zig Wohnungen, erstmal wieder reingeholt werden mussten. Und vielleicht hatte die ARD einfach nichts anderes, was sie hätte senden können. Ein Glücksfall. Denn schließlich entwickelte sich die Lindenstraße schon bald, und zwar zu Recht, zum absoluten Kult.
So.
Willst du was sagen?
Nö, ich kann nur zustimmen.
Ach so, ich dachte, du hast irgendwie gewunken Nein. oder so.
Ich winke dir. Hallo Maria.
Hi Nils. Was in Folge 46 nicht nur euch, sondern sicher auch allen damaligen Fernsehzuschauern entgangen sein dürfte. Die awkward, gibt es denn noch Nachtischszene mit Sigi und Elfi war der letzte Auftritt der Kronmeyers.
Leute, das heißt, wir sind Sigi und Elfi los. No more Sigi und Elfi.
Abschiedsglocken. Ding, dong, ding, dong. Die beiden wurden mit Sigis Versetzung halbherzig rausgeschrieben, weil A, die Darstellerin der Elfi wohl psychische Probleme hatte, da sie die Rolle als zu nah in ihrem richtigen Leben empfand.
Das tut mir wiederum natürlich leid.
Ja, mir tatsächlich auch. In Klammern, da denken wir uns jetzt mal unseren Teil. Und, also das steht hier in der Mail. Weil wir würden den nicht nur denken, sondern auch sagen.
Ja, das stimmt.
Ich sag meinen Teil immer.
Ja.
Und weil B, die ARD sich eine Abkehr von Superkotzbrocken Sigi wünschte.
Was echt komisch ist, weil
alle anderen Superkotzbrocken weiter noch dabei waren.
Sigi, Schambolzen.
Das verstehe ich überhaupt nicht.
Was verstehst du nicht?
Na, was diese Begründung?
Sigi ist ja wohl von allen der beschissenste in dieser ganzen Straße.
Findste?
Wer ist denn schlimmer als Sigi?
Else Kling.
Na gut, Nosek. Aber Else Kling ist ja so angelegt. Als
Pädophilie Nosek.
Ja, Pädonosek ist ja auch, ist ja quasi eine Story, die uns alle aufregt.
Naja, und
aber
er war
Sigi
halt,
regt uns ja nicht mal
Sigi war halt Verräter Sigi.
Ja,
Sigi, Spießer Sigi.
Denunzianten Sigi, Verräter Sigi, ja. Dazu auch noch immer dieses komisch strengige, dieser dicke Adamsapfel und so.
Da die ich lese mal weiter.
Ja? Ja.
Da die Lindenstraße eben damals so war, wie sie war, holprig unprofessionell mit der heißen Nadel gestrickt, schrieb man den beiden dann eine letzte krude Szene und das war's. Interessant hierbei ist, dass die Story rund um Sigi und Elfi schon weitergedacht war und man sie auch weiter erzählen wollte. Dies geschah dann auch, allerdings mit neuen Figuren. Nach einer kleinen Kondolenzpause von 15 Folgen gab es in Episode 61 den ersten Auftritt von Gabis Cousine Anna Ziegler. Sie und ihr Mann Friedhelm werden das fortführen, was eigentlich Elfi und Sigi zugedacht war. Zum Glück beginnt zu diesem Zeitpunkt die Lindenstraße bereits ihre ärgsten Kinderkrankheiten zu verlieren, weshalb die Geschichten rund um Anna und Friedhelm deutlich besser geschrieben und gespielt sind. weiterhin schreibt, André.
Anna Ziegler ist auch etwas, auf das du dich sehr freuen kannst.
Ich freue mich auf überhaupt nichts, Leute, außer auf den fucking Abspann jedes Mal. Ich gehe deshalb so freimütig mit diesem kleinen Spoiler um, weil euch Folge 61 ja erst in über einem halben Jahr ins Hause steht.
Ja.
Bis dann habt ihr das alles längst wieder vergessen. Lieber André, ich glaube, du meinst verdrängt. In diesem Zusammenhang hier meine 5 Cent zum Thema, wie ihr in Zukunft mit dem Format verfahren sollt, weil wir hatten darüber gesprochen.
Wir hatten das ja gefragt.
Deswegen, André antwortet jetzt on behalf of alle Hörer, HörerInnen. Bitte genauso wie bisher. Die einzige Änderung, mit der ich gut leben könnte, wäre eine Erhöhung der Taktung. Lieber André?
Auch ich könnte damit sehr gut leben.
4 Folgen pro Monat statt nur 2. Die endlos erscheinenden Konflikte in der Familie Schildknecht zum Beispiel kommen euch ja deshalb nur so in die Länge gezogen vor, weil ihr sie in halber Geschwindigkeit gutiert. Oh, der feine Herr André von Wort. So war das damals nicht gedacht von dem Herrn Geißendorfer. Ein Best of Lindy oder dergleichen, wie Nils es angedacht hat, funktioniert in meinen Augen bei dieser Serie nicht. Nils müsste permanent irgendwas erklären, woran Maria überhaupt kein Interesse hat und so weiter. Nee, bitte nicht. Außerdem ist es total interessant zu sehen, was ihr zwei auch aus einer völlig belanglosen Folge alles herausholen könnt. Bitte, bitte macht einfach weiter wie bisher. Nebensächliches.
Ja.
Robert De Niro isst natürlich deshalb Eier in Angel Heart, weil das Ei ein Symbol für das Leben ist, im christlichen Zusammenhang auch gern ein Symbol für die Auferstehung. Der Teufel macht kalten Prozess damit, indem er das Ei einfach aufisst. Erste Nebeninfo. Erinnerst du dich noch? Darüber haben wir gesprochen. Zweite Nebeninfo. Die Schauspielerin des Fräulein Angelika war damals 36 Jahre alt, der Schauspieler des Franz Schildknecht 46. Weitere Info. Tanja ist wiederum in Folge 46 seit einigen Wochen 16. Nosek würde sich also nicht mehr strafbar machen. Oder lag das Schutzalter 1986 noch bei 18? Ich weiß es nicht. Das Lindenstraßenjahr, also eine DVD-Box, beginnt und endet übrigens immer Anfang Dezember. Erzählerisch seid ihr im Oktober 1986 angekommen. Herzliche Hörergrüße aus Kreuzberg, André.
Ganz liebe Grüße zurück nach Kreuzberg. Ich, über sowas freue ich mich natürlich, über solche Infos.
Ich auch. Ich finde es übrigens eine ganz tolle E-Mail. Also ja. Abgesehen davon, dass ich das Thema zutiefst verabscheue, ja. Finde ich es aber total schön, wie viel Mühe sich André gegeben hat.
Ja.
Übrigens kam nochmal eine Mail zu dem Thema Ni Hao.
Ja.
Hallo Maria, hallo Nils. Ich glaube, ich kann ein wenig Licht in die Sache mit den sprechenden Tieren aus Wer war's bringen. Weder die Eule noch die Katze haben Ni Hao gesagt. Es war die Katze, die vor jedem ihrer Sätze Miau sagte. Liebe Grüße, Jan.
Ja, kann natürlich auch sein. Aber war es nicht die Eule? Die Eule war doch die Hauptfigur des Spiels. Die
ich
Eule
weiß überhaupt nicht
immer,
mal, wovon ihr spricht.
Hat doch immer alles angesagt. Ich glaube, die Katze war, es gab ja, das erste war Wer war's, später kam noch Wo war's, keine Ahnung, Wie war's, was auch immer war. Aber ich glaube, das erste war, wer war es? Und ich glaube, da war die Eule die Hauptfigur. Die Eule sagt doch nicht Miau.
Na, keine Ahnung. Ich habe noch eine lange E-Mail bekommen, okay. von einem Lindenstraßen-Fan.
Ja.
Und würde jetzt die gern auch vorlesen, dass wir zumindest 2 Stimmen mal gehört haben.
Ja.
Ich weiß übrigens, ihr schreibt uns, relativ viele von euch schreiben uns Mails. Die können wir natürlich nicht alle vorlesen, aber ich hatte heute mal so Lust dazu.
Absolut.
Und möchte aber noch, damit nicht nur André alle Lorbeeren abräumt, soll jetzt auch Jan welche abräumen.
Wenn wir übrigens damals bei dem Harry Potter Dezember
die Eulenpost
gemacht haben und wir uns ja dann für nächstes Jahr, wenn wir Weihnachten feiern, überlegen, wie da die Lesezuschriften-Rubrik heißt, irgendwie Dengelpost oder so. Das muss
ich hab ne
die
Idee.
Kesselpost.
Ich habe eine Idee. Ich habe eine. Jetzt. Ich habe eine Idee, wie wir diese Weihnachtensache auflösen. Sodass ihr alle happy seid.
Wie denn?
Ich werde einfach mal 2 Monate nicht mitmachen. Du guckst die Filme alleine, redest dann alleine drüber, machst einen richtigen Postkessel hier auf. Und dann könnt ihr euch alle in euren komischen Filmen wälzen und ich mach mal 2 Monate frei.
Aber wer ist denn dann happy? Die Leute hören das doch wegen dir, nicht wegen mir. Wegen mir hört doch keiner einen Podcast.
Also es gibt einige, die gerne die Weihnachten hätten.
Das stimmt, Weihnachten hätten wir, aber wir hätten natürlich alle gerne deine Stimme zu Weihnachten.
Mich erinnert es ein bisschen zu sehr an Wehrmacht, aber macht ruhig, was ihr wollt.
Aber jetzt, wenn wir bei Weihnachten halt die Kesselpost machen, oder Postkessel oder so.
Ja.
Was machen wir jetzt eigentlich im Herr der Ringe, im Tolkien-Dezember?
Oh Leute, macht uns dazu Vorschläge, wie die Weihnachts-, wie die Hörerpost da heißen.
Vulkanpost
sollen.
Oder so.
Ja, Vulkanpost, genau. Weil das ist ja quasi Herr der Ringe. Ist das der Film mit dem Vulkan?
Naja, er wirft doch den Ring am Schluss in den Vulkan.
Ja, absolut, in einen Vulkan. Mhm. Ja.
Warum
haben wir das nicht geguckt, als wir Dante's Peak geguckt haben? Das war auch so ein Twin-Film.
Er wirft ihn doch in den Vulkan.
Er wirft ihn in Lava.
Ja, und wo finden wir Lava?
Nicht
wohl kaum im Supermarktregal.
Ah ja, stimmt. Es gibt ja im Prinzip auf der Welt nur zwei Optionen. Entweder finden wir Sachen in einem Vulkan oder in einem Supermarktregal. Nee,
aber zufällig ist eine der Kernkompetenzen von Vulkanen ist zufälligerweise ja. Lava.
Was aber das Wort Vulkan rechtfertigt, ist ja auch ein Ausbruch. Weil quasi überall unter uns ist Lava, Nils. Aber deswegen ist Berlin jetzt kein Vulkan. Und es ist einfach ein Berg und da ist eine große Spalte drin. Und da unten ist dann Lava. Das ist aber ein Vulkan, muss ja auch, beinhaltet ja auch einen Ausbruch.
Nee, ein Vulkan beinhaltet nicht zwangsläufig einen Ausbruch.
Ich glaube schon.
Nee.
Ich glaube schon.
Ich glaube nicht.
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 Soll ich mal Jans Mail vorlesen?
Ich bin sehr gespannt, wenn wir den dritten Herr der Ringe gucken.
Ich bin übrigens nicht sicher, ob wir, meinst du, wir machen auch wieder Hörerpost? Weil dann werden das unendlich lange Folgen.
Ich habe keine Ahnung, aber ich dachte, das wäre der Witz.
Haben wir bei Star Trek auch nicht gemacht.
Stimmt.
Aber klar, wenn das ein Witz
auch keinen,
für dich
wir hatten ist. Keinen guten Postnamen bei Star Trek.
Das stimmt, aber Vulkanpost ist halt klasse. Okay, also Jan schreibt. Hallo ihr zwei, erstmal vielen Dank, dass ihr diesen Podcast macht. Ich freue mich jedes Mal darauf, wie schön Maria sich über die Lindenstraße aufregt und wie sehr Nils verteidigt und schwärmt. Und natürlich mag ich eure Ausschweifungen sehr. Da bist du heute hier an der richtigen Stelle,
lieber Jan.
Als Fan ist mir von der Lindenstraße nichts mehr geblieben als eure Sendung und nostalgisches Schwärmen. Deswegen hoffe ich, dass ihr das noch eine lange Zeit weitermacht. Da ich Nils sehr liebe, befürchte ich das auch. Das hat er
also
nicht
hat
geschrieben.
Er geschrieben, oder?
Ja, das war jetzt Anmerkung der Redaktion.
Ah ja, okay.
Ich muss euch zustimmen, tatsächlich befindet sich die Lindenstraße mit ihren Geschichten gerade in einer schwierigen Phase. Ich kann euch aber versprechen, alles wird gut und zwar schon bald. Ihr müsst nicht mehr lange durchhalten, es passiert schon in den nächsten ein bis beziehungsweise zwei DVDs. Die schlechte Nachricht zuerst, die Schildknecht-Nossig-Tanja-Story geht bloß noch bis Ende des Jahres.
Ja.
Das ist also die schlechte Nachricht und wird leider noch abstruser. Die Friseur-Hausverkaufsstory wird noch ganz spannend in den nächsten paar Folgen, da fiebert man mit. Mehrere beliebte Charaktere kommen noch in den noch vor Jahresende zurück. Benny, die Grises und in den nächsten, ich finde es irgendwie geil, wie wir hier durchgespoilert werden.
Ja.
Und in den nächsten 15 Folgen gibt es übrigens auch die ersten Lindenstraßentoten. Ja, das haben wir ja schon heute, an der Überschrift gesehen. Die sind ja immer sehr kreativ mit ihren Titeln, muss man ja auch sagen. Man hat auch das Gefühl, dass von den Produzenten geschaut wird, dass der Cast übersichtlich bleibt. Vielleicht hat auch das Budget eine Rolle gespielt. Das wäre ja genau beides der gleiche Grund. Die aktuelle Folge war übrigens tatsächlich die letzte Folge von Sigi und Elfi. Ich weiß nicht, ob die jemals noch erwähnt werden. Man wollte ihnen wohl sowas wie ein Happy End geben mit dieser Szene. Mehrere neue Charaktere tauchen in den nächsten 15 Folgen auf, die dann viele Jahre mitspielen. Beziehungsweise sogar bis zum Ende der Serie. In der Folge Honig und Salz in 3 Folgen gibt es eine wichtige Enthüllung. Also sag mal. Dressler beweist wieder einmal, wie einfühlsam Zwinker-Smiley er ist. Das finde ich sofort. Ihr befindet euch zeitlich jetzt übrigens Mitte Oktober. Nach Silvester wird bei den Handlungen etwas mehr Gas gegeben und man hat das Gefühl, dass neue Drehbuchschreiber am Werk sind, die auch ein bisschen mehr auf Konsistenz achten und die Charaktere kennen und ausbauen. Es werden auch ein paar Grundlagen für spätere Entwicklung andere Ideen der Drehbuchautoren gelegt und besonders bei den Schildknechts muss da wohl erstmal die Handlung entwirrt werden, denn da passiert noch viel. Naja, jetzt wird hier ziemlich viel gespoilert, ich lasse das mal weg. Wie könnte es mit dem Podcast weitergehen? Hören wir jetzt mal eine zweite Meinung.
Okay.
Jetzt. Macht es doch so. Schaut 2 Folgen, wenn in der ersten inhaltlich wenig passiert, beziehungsweise wenn sie echt öde ist, und behandelt dann 2 Folgen pro Podcast-Folge etwas gestrafter. Wenn die Folge gut war und mehr hergibt, reicht ja eine pro WIMAF-Sendung. So kommt ihr dann auch schneller voran. aber ich muss dann halt zwei Folgen gucken. Also, weil ich liebe ja Nils unendlich. Das heißt, die Aufnahme mit dir ist ja immer das am wenigsten Schlimme.
Ja.
Das Gucken ist ja das, was mich quält. Deswegen. Oder Nils liest sich einfach den Episodenguide durch und entscheidet dann, ob sich die Folge lohnt, geschaut zu werden oder nicht. Wenn nicht, kann er zusammenfassen, was ist. Was laut Guide passiert und die nächste Folge wird Maria gucken. Große Sprünge finde ich nicht so gut, denn dann verpasst ihr vielleicht nette Folgen, die dazwischen liegen. Vor allem die Familie Schildknecht erlebt in den nächsten Wochen einiges an bewegendem Drama. Ich bin auf eure Reaktion gespannt, denn es wird wirklich sehr krass direkt nach Silvester. So, ich hoffe, ihr gebt nicht auf. Ich konnte euch ermutigen, weiterzumachen. Viele Grüße aus Saarbrücken, Jan. Erstmal also, vielen Dank.
Vielen Dank für die Mail, lieber Jan. Ich glaube, das ist nicht so richtig praktikabel, dass ich vorher gucke, was passiert und dann entscheide, ob wir die gucken oder eine skippen oder so.
Ich finde, ich glaube auch, also erstmal, wenn man die alle nacherzählt, also in so einem Guide werden die ja im Prinzip nur nacherzählt, ja. Dann finde ich, kann man noch nicht rauslesen, wie lustig oder blöd oder so die Folge ist.
Ja.
Oder?
Das glaube ich auch. Wir müssen einfach weiter durchziehen.
Aber ich finde es gut, dass ihr euch Gedanken macht. Wir haben euch ja auch so, wir überlegen ja auch und ich finde es schön, dass ihr mit uns zusammen überlegt.
Das stimmt.
Also was ich wirklich nicht will, also ich kann mir eher wieder vorstellen, zwei Folgen am Stück zu machen und auch aufzunehmen, wenn wir dann aber auch wieder nur alle 5 Wochen machen oder so. Und ich hatte das Gefühl, dass ihr alle 2 Wochen eine Folge lehnt, die netter findet, als wenn wir uns nur alle 5 Wochen damit melden.
Das stimmt. Das Gefühl habe ich auch.
Ja.
Ich glaube, alle 2 Wochen 2 Folgen fänden alle nett.
Nö. Nicht alle. Aber das ist mir wirklich, also, wir machen ja auch immer Haha und Quatsch, Quatsch. Ja. Aber ich quäle mich echt immer durch diese halbe Stunde. Und ich habe ein sehr, sehr anstrengendes Leben. Ich kann euch sagen, Leute, überlegt euch genau, ob ihr Geschäftsführerin werdet. Es ist sehr erfüllend, aber sehr anstrengend.
Ja.
Und wenn man dann, wenn andere in den Feierabend gehen und so ein bisschen auf Dufte, weißt du, einen kleinen Cognac, nehme ich mal an, dass ihr alle so Cognac-Trinker seid, so vorm Kaminchen.
Ich habe dem alle so einen Cognac-Schwenker, der so ein Trickglas ist.
Ja, genau. Wie so eine Handyhülle oder ja. Einfach so eine App. Und dann setzt ihr euch vor euren Kamin und mit eurem Partner und eurer Partnerin lest euch Märchen vor. Ich muss mich halt hier irgendwie vor die Lindenstraße quälen und habe noch lange keinen Feier. Da kann ich nicht 2 Folgen machen, seid mir nicht böse. Also nicht, wenn ich es alle 2 Wochen machen soll.
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass während Weihnachten Lindenstraße ausfällt.
Och, dann habe ich ja wirklich komplett frei, ist ja toll. Du kannst dir deine Weihnachten in deinen Schlüpfer von innen schmieren.
Für mich ist Weihnachten noch nicht durch. Das ist noch nicht.
Mich auch nicht. Du kennst meine Bedingungen jetzt. Vielleicht findest du irgendwie, vielleicht machst du das mit Uke oder mit Frieda oder so.
Ja.
Macht ihr mal Weihnachten zusammen.
Weihnachten mit Uke.
Ja.
Ja.
Das könnte sehr lustig werden.
Das könnte sehr lustig werden.
Also, kommen wir aber zur Folge. Der Schmuck der Lydia Nolte.
Ja.
Also. In der ersten Szene begegnen sich direkt Nosek und Kling. Und Nosek hält ja so richtig hart gegen die.
Ja.
Und ich glaube, es wird irgendwie versucht, uns noch das letzte bisschen Menschlichkeit oder Sympathie aus diesem Charakter rauszuquetschen, indem er so hart gegen sie hält.
Naja, eigentlich
hat nicht geklappt.
Das hassen ja alle.
Nosek. Und nee, die Kling.
Kling. Deswegen ist das,
aber
Nosek
nicht? Gibt's irgendeinen Grund? Also ist irgendwas im Drehbuch so geschrieben, dass wir Nosek mögen sollen?
Nö, überhaupt nicht. Aber ich meine nur, also deswegen glaube ich auch nicht, dass er gegen Kling hält, geschrieben wurde, damit wir für Nosek routen, sondern einfach nur, dass gezeigt wird, einfach alle hassen Kling. Also selbst die Arschlöcher.
Ja.
Was ich so witzig finde, ist, dass Noseks Snobism mal wieder dadurch, mal wieder versucht wird zu demonstrieren, indem er im Kiosk seine Süddeutsche mit einem 100er zahlt.
Ja, das ist echt richtig gut.
Aus jedem anderen Kiosk wäre der hochkant rausgeflogen, wenn der 1,80 mit einem 100er zahlt.
Ja, das ist echt, das ist geil. Und dann kommt Henny rein, was die Kling natürlich sehr freut.
Awkward situation.
Und Henny will überhaupt nicht mit ihm reden und Nosek will mit ihr reden. Und da geht meine Fragesituation los, Nils.
Okay.
Warum, was will denn jetzt Nosek von Henny noch? Also ich meine, das ist doch so ein Chaos jetzt und er hatte dann diese andere komische Frau in Weiß und war jetzt mit der Tochter und im Prinzip ist ja nur Drama, Drama, Drama. Ja. Kann mir irgendeiner erklären, was Nosek mit Henny noch will? Ich verstehe es nicht.
Nosek ist halt ein geiler Schmierlappen und der ist vor allem auch ein Stelzbock. Also ich meine, der findet Henny immer noch scharf und der will wahrscheinlich auch immer noch ein bisschen mit der rummachen.
Der aber hofft trotz einfach, ist all den, trotz des Dramas?
Ja, das ist ihm, glaube ich, ein bisschen Wurst. Er ist halt, er ist wirklich nur ein Charakter, der extrem darauf angelegt ist, nur mit dem Löris zu denken. Und wenn er dann Hot Henny am Morgen im Kiosk sieht.
Ach, der fällt mir übrigens
der noch. Der ist auch so ein Flirty-Dude, der einfach immer so flirty ist und so.
Creepy. Das Wort, was du suchst, ist creepy.
Ja, ja, also in seiner Welt flirty.
Ja. Mir fällt übrigens noch was ein, weil ich das auch auf Twitter ein paar Mal gelesen habe und das jetzt auch in einer der Mails vorkam. Mir ist es egal, ob mit 16 jemand sich nicht mehr strafbar macht, wenn er, weil das Mädchen 16 ist.
Ja.
Also die Person sich nicht strafbar macht, weil das Mädchen 60 ja. ist, 16 ist. Das ist mir halt komplett egal. Weil darum geht's ja hier nicht.
Nee, darauf ist es doch nicht angelehnt.
Nee, nein, aber weißt du, was ich meine? Also ich möchte auch, jetzt überlegt mal, ihr habt eine 16-jährige Tochter, die ist irgendwie in der Schule in der 12. Klasse oder 11. oder was man ist mit 16, ne?
Ja.
Und irgendwie hat Sportunterricht bei einem Lehrer und der Lehrer schläft mit ihr, weil er sagt, also vorm Gesetz war das okay. Also versteht ihr, Leute, mir geht's nicht nur ums Gesetz, wenn ich sage, es ist pedonossig, sondern es geht darum, dass er als Lehrer mit einer Schülerin was anfängt. Also, weil ich habe mehrere so Nachrichten bekommen, oder macht sich doch gar nicht mehr strafbar.
Ja.
Leute, moralisch schon.
Ja.
Also sorry, aber das möchte ich nicht lesen.
Das ist aber auch, was die Serie erzählt. Also die Serie erzählt jetzt nicht, dass das okay ist, weil sie irgendwie vom Gesetz cool ist.
Ich sag das nur, weil ich das ein paar Mal gelesen
naja,
habe.
Nee, aber das
ist für mich kein Argument, Leute.
Nee, eben. Ich finde, so ist der Storybogen auch nicht angelegt, dass man das deswegen okay finden sollte, sondern ja. Der macht schon ganz klar, dass das Pedo ist.
Ja.
So, und dann wird es ein bisschen wuselig, weil dann gehen sie irgendwie ins Haus und dann werden direkt 5 Storys irgendwie so am Rande gestreift.
Aber lass uns doch die zu Ende erzählen.
Ja, also er geht dann in den Fahrstuhl mit Henny.
Genau, sie klatscht ihm dann eine, weil er quasi sofort auch wieder ihr die Zunge in den Hals stecken will. Also das ist wirklich...
Er sagt, er ist ja auch so, na, das findest du irgendwie ganz geil, dass ich dich so ärgere. Irgendwie
dass
so,
ich gemein zu dir
ja,
bin,
ja,
ja.
Genau. Da stehst du drauf, ne? Und das ist so, und man muss wirklich sagen, so... Raum ganz schlecht gelesen, weil
aber,
das ist gar nicht
nee,
der Vibe.
Er hat den Raum voll gelesen, weil wir das ja später in dem Brief sehen, den sie an ihn schreibt, dass er genau, also dass sie einfach alles mit sich machen lässt, weil sie ihm total verfallen ist.
Ja, es ist trotzdem nicht der Vibe in dem Moment. Also da, dass sie ihm eine klatscht, war absehbarer, als dass sie jetzt irgendwie anfängt, da im Fahrstuhl mit ihm rumzumachen.
Ja, aber... Also auf jeden Fall geht sie dann nach Hause und weint. Und jetzt kommt eine Szene, die musst du mir erklären, weil ich die nicht geschnallt habe. Also sie sitzt zu Hause auf ihrer Couch und weint,
ja.
Henny. Tanja kommt nach Hause und setzt sich zu ihr und tröstet sie.
Ja.
Und sie sind beide so ein bisschen traurig miteinander. Und es gibt irgendwie mal so einen ganz kurzen, zweisekündigen, netten Moment zwischen Tanja und Henny.
Ja.
Dann kommt Franz.
Ja.
Und sie will mit ihm über Nosek reden.
Ja.
Und er sagt, das ist eine Diskussion, die sie schon super oft hatten. Tanja spricht mir sogar kurz aus der Seele, weil sie schreibt, mein Gott, jetzt fang doch nicht schon wieder damit an. Das ist für mich quasi jedes Mal, wenn ich das Intro höre von der Lindenstraße. und ich habe aber nicht so richtig verstanden, womit, also was die Diskussion genau ist. Und dann habe ich auch nicht verstanden, dass Tanja Henny auf der Couch 2 Sekunden tröstet und sie danach total runtermacht und anschreit und den Raum verlässt, weil es geht doch um die gleiche Sache.
Naja,
also habe ich alles nicht verstanden.
Also erstmal ist sie ja, die Mutter weint und sie tröstet die Mutter, weil die Mutter weint. So, dann kommt Franz dazu und dann ist natürlich, weil er ja sieht, dass Henny weint, dann fragt warum, ist klar, dass sie wegen Nosek weint. Jetzt ist er mega abgefuckt, weil er sagt, also Henny ist quasi, sagt jetzt, sie ist jetzt am Revenge-Trip und will irgendwie, dass Nosek dafür blutet, dass er so scheiße ist zu allen.
Ja.
Tanja steht aber dabei, die ist ja immer noch voll in love mit dem und ist auch immer noch so sozusagen unter Beobachtung ihrer Eltern, die sie ja verarscht hat offensichtlich oder wir wissen es halt nicht, aber sie sagt ja, es wäre nicht so, aber alle sagen eigentlich doch, auf jeden Fall war es so.
Ja.
Also sie hat sie ja insofern auf jeden Fall schon mal verarscht, indem sie gesagt hat, der kommt nicht, dass sie alleine fährt, weil sie wusste, dass er mitkommt. So, das ist
genau.
Ja auf jeden Fall, diese Verarsche ist ja klar.
Ja.
jetzt ist es so, dass dann das Handy irgendwie überlegt, was sie machen kann, um Nozick 1 auszuwischen. Und Franz sagt irgendwie so, ach, lass doch den Wichser, mein Gott. Er ist halt ein Penner, aber was willst du machen? Du musst ja jetzt hier nicht irgendwie die große Rache-Aktion starten, sondern lass uns einfach irgendwie weiterziehen.
Ja.
Und Tanja in ihrer gekränkten Eitelkeit und mit ihrer Eifersucht und mit ihrer Liebe zu Nozick ist jetzt natürlich auf einem Nozick-Verteidigungstrip, weil jetzt gerade alle gegen Nozick schießen. Und sie musste ihn ja verteidigen, inklusive ihrer Story, dass er irgendwie cool ist und so, weil sie halt so in ihn verliebt ist und sie das nicht erträgt, wenn die Mutter sagt, er ist ein dummer Wichser. Und deswegen ist sie jetzt plötzlich so, dann schwenkt sie so schnell auf so Fight um.
Ach, ich finde es sehr anstrengend schon wieder mit den dreien.
Ist eine weirde Szene, dann Henny und Franz machen sich ja sofort Kippen an, aus ja. Nervosität, rauchen mega einen ab.
Ja.
Ich finde es irgendwie eine weirde Szene, ich mochte die trotzdem irgendwie, vor allem weil am Schluss Franz dann wieder Henny aufspießt, weil Henny irgendwie so, ja, ich will ihn auf jeden Fall jetzt auswischen, bla bla bla. Und dann sagt Franz, achso genau, Franz sagt nämlich dann, ja pass auf, dann machen wir es so, dann weil Tanja ist dann mittlerweile wütend aus dem Raum, und sagt Franz, pass auf, dann machen wir es so, wir schicken Tanja auf ein Internat, dann ist sie auch weg aus diesem Nozick-Einfluss ja. und diesem ganzen Bullshit und so.
Er sagt halt, der macht unsere ganze Familie kaputt.
Genau. Und dann
macht
kann sie,
er auch.
Ja, macht er auch. Und dann, dann ist sie am Internat, dann kann sie sich da konzentrieren und so. Und dann Henny ist dann plötzlich so, ja Moment mal, aufs Internat, also sie hatte ja schon eine Tenniskarriere und so. Also dann sehen wir wieder wirklich die Henny aus der ersten ja. Folge, wo sie ihr Kind trainiert mit Müsli und, ja. und irgendwie ja. jeden Tag zum Training fährt. Und, so. Und da kriegt Franz dann so ein Grinsen ins Gesicht und sagt, siehste, der Mensch lernt selten dazu, sagt er und geht einfach lächelnd raus.
Das fandst du gut.
Das irgendwie. Fand ich irgendwie cool, weil er echt recht hat, weil er Henny vorgeführt hat, wie sehr das noch in ihr steckt, weil sie kann sich nicht an Nozick rächen, solange sie Tanja irgendwie noch da lässt
ja.
und diese Scheinbeziehung irgendwie noch ermöglicht. Sie ist ja eine Art Enablerin für das, was Tanja da durchlebt.
Und dazu nochmal eine ganz kurze Frage.
Ja.
Es ist ein Bereich, in dem ich mich nicht so auskenne, deswegen wirkt es jetzt vielleicht wie eine dumme Frage, aber wer weiß?
Du, es gibt keine dummen Fragen, Maria.
Gibt es in Deutschland 1986, wo wir uns jetzt ja. hier befinden, nur einen Tennislehrer? Einfach nur kurz, dass du Bescheid sagst. Kann ja sein, dass sozusagen pro Nation
ja.
einer das sein dürfte?
Naja, es ist ja so, dass sie natürlich den Verein nehmen, der am nächsten ist von ihrer Wohnung. Und selbst da will Franz und eigentlich ja auch Henny dafür sorgen, dass wenigstens Nozick rausfliegt. Und dann
naja,
hätte
ich
sie
meine,
dann eh einen anderen Tennislehrer.
Es wird ja auch, also es gibt doch auch so Sportinternate mit Tenniscoaching und ist egal. Also man will und soll ja was anderes.
Ich finde, dass die sich ganz schön von Tanja auf der Nase rumtanzen lassen. Die ist irgendwie immer noch den ihr Kind.
Tanja ist auch so ätzend, immer mit diesem leichten Lächeln immer, ne, wenn sie allen so sagt.
Da hätte man eigentlich schon 12-mal eine Ansage machen müssen und sagen müssen.
Und eigentlich müsste man auch sagen, weißt du was, dann ficken wir halt auf deine Tenniskarriere. Du gehst jetzt auf ein Internat
ja.
und dann ist halt, hast du dir halt selber zuzuschreiben.
Ja, finde ich auch. Also da bin ich ein bisschen.
Aber Tanja wäre dann auch so ein, die so abhaut. Und irgendwo mit Benny Griese zusammen mit irgendeinem Fischer in Griechenland oder was.
Und weißt du, was Franz dann
Spanien.
Sagen würde?
Was?
Der Mensch lernt selten dazu.
Die nächste Szene, was war das?
Keine Ahnung.
Da ist irgendwas gerade.
Ist umgefallen.
Im Nebenzimmer ist irgendwas umgefallen. Es war irgendwas auf meinem Schreibtisch. Ich habe da gerade Kabel wackeln sehen. Naja, hoffen wir mal, es war nichts Schlimmes. No. Die nächste Szene in diesem Bereich.
Ja.
Ist Henny sitzt allein zu Hause und schreibt einen Brief an Nozick,
ja.
Beichtet ihm darin, wie sehr sie ihn noch liebt und dass sie nicht von ihm loskommt und dass sie dachte, das wäre immer nur eine fiktionale Liebe.
Ja.
Und schreibt es in einem handgeschriebenen Brief,
ja.
den sie dann verbrennt.
Diese Szene habe ich French Henny genannt.
Okay.
Denn wir sehen, wie Henny diesen Brief schreibt und hören sie die ganze Zeit aus dem Off diesen Brief
ja.
vorlesen.
Ja.
Mit einer betroffenen Off-Sprecherinnen-Stimme. Während sie den Brief fertig schreibt und dann noch durch die Wohnung läuft, sich eine Zigarette anzündet, obwohl sie hat sie, glaube ich, schon die ganze Zeit an, während sie ihn schreibt. Aber sie stellt sich dann kurz ans Fenster und guckt so raus und zieht so gedankenverloren eine Zigarette, während wir die ganze Zeit noch den Brief aus dem Off hören.
Ja.
Und in dem Brief dann solche Sätze vorkommen wie: Es ist der tiefe Wahnsinn der Liebe, Ja. Das schreibt sie da unter anderem rein. Mhm. Also das hätte nur noch schwarz-weiß sein müssen. Für mich ist das völliges französisches
Film-Noir,
französisches Arthouse-Kino, was, ja, was Geißendörfer sich da mal leisten wollte in dieser Szene.
Also wo ich dir zustimmen muss, ist, dass ich das Arthouse-Kino und Lindenstraße insofern überein haben, dass ich beides nicht gern gucke.
Es ist ja, Geißendörfer ist ein großer Arthouse-Regisseur, der hat ja auch einen Zauberberg verfilmt und so vor der Lindenstraße. Also der kommt ja aus dieser neuen deutschen Regieschule um Fassbinder und so weiter und so fort. Da war Geißendörfer immer ein Teil von.
Okay.
Schlöndorff, Geißendörfer, Fassbinder.
Verstehe.
So dieser deutsche Film der 70er, dieser, ja, experimentelle, theatralische deutsche Film.
Experimentell kann ich der Lindenstraße sicher zugestehen. Sie experimentiert sehr damit mit so einer Geduld der Zuschauerin. Wie, was können wir uns alles erlauben? Und die Leute gucken noch weiter zu. Es hat eigentlich erst so eine Art Treppenwitz angefangen. Und jetzt sitzen wir hier 2020 und reden immer noch darüber.
Es hat als eine Art Treppenwitz angefangen. Oh. Ich bin, für welchen Begriff bin ich heute Morgen verurteilt worden von dir und deiner Geschäftspartnerin?
Für den Begriff digitales
Kompensat.
Ja, du hast ein digitales Kompensat zugeschickt bekommen. Ja. Meine lieben ZuhörerInnen, was er zugeschickt bekommen hat, war einfach eine MP3. Aber Nils möchte einfach das feine Wort suchen.
Man wird hier verurteilt dafür, dass man Deutsch spricht.
Ja.
Das möchte ich an dieser Stelle,
ja,
anmerken.
Ich werde auch diese Verurteilung nicht abstreiten.
Der Mensch lernt selten dazu.
Wir haben noch, Maria, eine Viertelstunde Zeit jetzt.
Okay. Ja, dann French Henny. Ich weiß gar nicht, gab es noch was zwischen Henny und, nee, Franz in dieser Folge?
Mm-mm.
Nee, okay.
Wir gehen jetzt quasi wieder zurück in der Reihenfolge und widmen uns jetzt Lydia Noltes Geschichte.
Okay, Lydia Nolte kriegt am Anfang Post.
Was eine gute Nachricht ist, weil offensichtlich ist ihre Tochter noch am Leben.
Ja. Sie hat ihr irgendwie auch Fotos geschickt und so Fotofilme zum Entwickeln und sie hat irgendwie eine Postkarte geschrieben, ja, schön hier auf der Yacht, die beiden amerikanischen Männer sind total nett und sie und die Lydia Nolte liest das so allen alten Menschen in der Lindenstraße vor, also bei ihr stehen, ja, die Benners.
Alle netten alten Menschen.
Benners und der Mann, der klingt. Und hören ihr zu, wenn sie die Postkarte vorliest. Und sie liest die auch so euphorisch vor.
Naja, ja, weil es denen gut geht.
Wir sind jetzt hier, uns geht's gut.
Sie freut
und wir sind
sich,
hier,
ja,
und da und da. Und lalala und so. Aber sie weiß ja die ganze Zeit, dass da zwei Raubmörder mit denen unterwegs,
ja,
sind. Also,
aber sie ist trotzdem erleichtert, dass es ein Lebenszeichen gibt.
Ja, aber diese Euphorie ist trotzdem irgendwie weird. Weil eigentlich ist sie doch so eine Sorgenfrau. Und da ist sie, ach, das ist so schön, wie gut es ihnen geht und so.
Ja.
Und das sagen ja auch alle. Ist doch schön, dass es denen gut geht. Vielleicht sind das ja gar keine Raubmörder.
Ja.
Das ist eine super weirde Situation.
Ja, nee, sie sagen nicht, vielleicht sind es keine Raubmörder. Ach so, nee, das kommt später erst.
Ja, das kommt später erst, glaube ich, wo dann einer,
nee,
sagt.
Nee, Benny, nee, Yoshi sagt das ja, Mensch, auf hoher See kann man ja auch nicht so festnehmen, ist doch super für die zwei.
Ja, genau, ja, also irgendwie weirde Situation. So, dann ist sie wieder zu Hause und sie hat wohl auch die Filme, sie hat sie express entwickelt, wurde ihr vorgeschlagen. Und dann,
zu Diaz allerdings.
Diaz, genau, es waren zwei Diaz-Filme, dann ist
Benno
gerade bei ihr. Was?
Cameron Diaz.
Und dann ist Benno gerade bei ihr und hat ihr
Heißt Diaz nicht Tage?
Ja.
genau, Benno hat ihr eine Leinwand aufgebaut.
Genau, hat
ihr
eine Leinwand aufgebaut und einen Dia-Projektor, damit sie das auch gucken kann. Und
das fand ich eine lustige Szene, die jetzt kommt.
Und dann klingelt's und dann stehen zwei Typen vor der Tür, Benno geht raus und diese zwei Typen, ja, guten Tag, kommen dann rein und sind wohl zwei Kommissare.
Ein Kommissar und ein Hauptkommissar.
Ja, und die sind da als Amtshilfe für die Kollegen aus Amerika,
genau,
um sich die Dias anzugucken, um zu gucken, ob sie darauf die gesuchten Raubmörder eben,
genau,
identifizieren können.
Genau, weil sie haben Fotos von den vermeintlichen,
genau,
Bösewichten.
Und dann
wollen jetzt mal gucken. Und da machen sie einen gemeinsamen Videoabend mit Frau Nolte.
Ja.
Die fragt, ob sie was zu trinken wollen. Und der eine sagt so ganz bestimmt nichts. Also,
ja,
also so.
Wollen Sie einen Tee oder Kaffee? Darf ich einen Tee oder Kaffee,
ja,
anbieten?
Und dann sagt der eine, wir möchten nichts, aber auf eine Art, wo man so raushören, dass er findet, man sollte bei irgendwie nichts bei jemand anderem zu Hause trinken,
ja,
als Polizist. Ja. Und der andere sagt, und da habe ich auch eine Frage, ich hätte gern ein Glas Milch.
Ja.
Und dann geht es ihm ein Hund und sagt zu dem König, das darf man doch wieder trinken, oder?
Ja, das kann natürlich sein. Lynch war 85, 86 oder so. Wir durften ja damals keine Milch trinken.
Ach wirklich?
Wegen Tschernobyl.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Wegen Tschernobyl
durften wir keine Milch trinken. Das ist der Grund.
Kann sein, dass das in die Zeit, ich weiß es nicht genau.
Ah.
Es kann auch sein, dass Tschernobyl erst noch ist und das in der Lindenstraße thematisiert wird. Aber ich kann mich erinnern, dass wir als Kinder keine Milch trinken durften.
Wirklich?
Wegen Tschernobyl, ja.
Das ist ja, ich meine, ich habe wahrscheinlich eh nur Regenwasser bekommen in der DDR, aber.
Weißes Regenwasser. Regenwasser mit Deckweiß.
Ich google mal kurz.
Ja, aber wir müssten dann gucken, von wann diese Folge ist.
Na, wurde uns doch jetzt hier in den E-Mails mehrere Male gesagt.
Oktober
86.
86 sind wir.
Aber red ruhig weiter.
So.
Wie die Szene weiterging.
Ja, und dann sagt sie so, und dann ist sie auch erst kurz verwundert, sagt so, ja, okay. Und dann legen sie ab und stellen sich ins Wohnzimmer und dann bringt sie ihm auch so ein Glas Milch auf ein kleines Tablett. Sie ist wirklich immer sehr um Etikette bemüht.
Das fand ich auch lustig, habe ich mir aufgeschrieben, dass sie ihm nicht das Glas gibt, sondern auf einem kleinen Tablett.
Ja, total. Und dann gucken sie die Dias. Sie schaltet auch sehr wütend durch die Dias, sehr energisch immer, drückt sie auf diese Dia-Projektor-Fernbedienung. Und dann sieht man irgendwann einen von Saul und Paul waren das, glaube ich, ne?
Ja, Saul und Paul irgendwie, genau.
Sieht man einen von denen und dann sagt der eine Kommissar, stopp! Und dann schlägt er die Akte auf, die er dabei hat und dann sagt er, hier, das ist er doch eindeutig, das ist auf jeden Fall
26. April 86 ging der Reaktor hoch.
Dann könnte es hinhauen tatsächlich.
Ja, hier steht auch belastete Milch war nach der Tschernobyl-Katastrophe schwer zu kaufen. Also wurde in Bayern Molke daraus gemacht und in einem Güterzug eingelagert. Und dann wurde es vollends absurd. Die Reise des verstrahlten Molkepulvers in der Spiegel.
Ja, das war, ich weiß es noch als Kind, weil wir hatten ja immer Milch in der Schule, immer so Milchpäckchen und so. Ich habe immer viel Milch getrunken. Und
stimmt, wir hatten auch so Milchpäckchen.
Durfte man dann.
Man hatte zur Auswahl Milch, Vanillemilch und Schokomilch. Ja, ja. Und Vanillemilch und Schokomilch kamen in so rechteckigen Päckchen, wie man heute auch diesen Durstlöscher oder so kriegt. Und die normale Milch in so Pyramiden. Und ich habe eine Zeit lang die normale genommen, weil ich diese Pyramide so cool fand. Man hat dann so oben die Spitze abgerissen und konnte daraus so trinken. Das fand ich mega cool.
Ja.
Aber eigentlich mochte ich lieber die Vanille und ich musste das, glaube ich, alle paar Monate entscheiden. Und es war immer schwer.
Stimmt.
Weil es war Geschmack versus Style.
Bei uns waren die, glaube ich, so wirklich so normale Milchtüten wie so Milchkartons, nur in klein. Also oben mit so einer. Und da hat man einfach den Strohhalm reingestochen.
Ja, so war es bei halt Vanille und Schoko.
Naja, aber nicht rechteckig, sondern so, wie so Milchtüten.
Also hochkant.
Die man oben so eigentlich zu so einer, zu so einer Lasche aufdrückt.
Ah, ja, verstehe.
Aber da dann trotzdem ein Strohhalmloch drin, das man dann so reingemacht hat.
Okay.
Und weil die Pyramide, kann ich mich erinnern, die gab es in den Ende 70er, Anfang 80er, da gab es die Sunkist-Pyramide. Also Sunkist, so Orangensaft, Limo. Plörre, die in so Pyramiden
das, was man jetzt so in ganz kleinen Gläsern in Hotels kriegt, wenn man so.
Oder wie jetzt Teebeutel eigentlich immer. Es gibt doch jetzt immer diese Pyramiden-Teebeutel.
Stimmt.
Wie dem auch sei, auf jeden Fall.
Aber wir sind drauf gekommen, es ging um Tschernobyl,
ja,
tatsächlich.
Genau. Und
die beiden waren komisch.
Die waren so komisch, dass du ja auch gesagt hast, sind das jetzt eigentlich Diebe?
Ja, die haben sich so komisch verhalten, sich auch zwischendurch so komisch anguckt, dass ich dachte, das sind jetzt zwei Typen, die so tun, als wären sie Polizei und rauben jetzt Lydia Nolte aus, weil ja der Schmuck der Lydia Nolte auch sozusagen, das wäre natürlich jetzt ein bisschen weit hergeholt gewesen, dass sie irgendwie rausgefunden haben, dass sie gerade mit der Polizei zu tun hatten, sie wissen, dass sie deswegen in die Wohnung können, aber ich traue der Lindenstraße alles zu, nur keine Logik.
Der ist auch, die sind auch tatsächlich wahnsinnig unsensibel, diese Kommissare.
Ja. Oh ja.
Weil sie dann die ganze Zeit sagen, naja, wenn das Raubmörder sind, also mein Gott.
Ja, der eine versucht sie noch zu beruhigen, indem er sagt, die haben ja noch ganz viel Geld von ihrem letzten Raub übrig, denen geht es jetzt wahrscheinlich nicht darum, einen neuen Raub zu machen, sondern irgendwie quasi irgendwo zu sein.
Genau.
So, und der andere sagt, andererseits, sie haben schon, könnten auch natürlich die Segel, ja gut, Braunig, meine, das Ding ist irgendwie versichert und angemeldet wäre schon gut, ne? Und sie, Lydia Nolte, so, was?
Lydia Nolte on the top of her acting game.
Ja, alle.
Ist dann wirklich so, in der Oh Gott. Sie ist dann so erschrocken, das funktioniert gar nicht, diese Szene.
Total bescheuert, ja.
So, dann sind wir mit Nolte auch durch.
Kommen wir später nochmal kurz zu am Schluss, aber Wenn wir
achso, ja, Benno, klar. Also, dann gibt es eine wahnsinnig anstrengende Story mit Maike und Dressler.
Ja, und entschuldige mal bitte. Also,
die wird jetzt immer bescheuert.
Also, das ist ja auch, es ist hanebüchend, ja.
Das ist wirklich
hanebüchend. Also, Herr Dressler kommt halt hausarztbesuchmäßig zu ihr nach Hause, um zu gucken, wie es ihr geht. So, das ist genau der Punkt.
Sag mal, eine Frage ich dazu.
Nils, ich bin so in Rage, was?
Aber ich muss dich trotzdem ganz kurz was fragen, weil du immer alles weißt und ich nichts.
Das stimmt übrigens gar nicht. Nils hat ein viel größeres Allgemeinwissen als ich.
Nee, stimmt. Aber er ist ja klassischer Hausarzt und dann, was ich als Kind mich auch noch daran erinnere, ist, wenn er so den Rücken abklopft, also zwei Finger draufhalten und dann mit den anderen Fingern so draufklopfen am Rücken.
Ja.
Was machen die da?
Sie gucken, ob größere Hohlräume, in denen sich Schildkrötenfamilien einlagern können, in deinem Rücken sind. Ich habe keine Ahnung.
Weil es klingt ja immer gleich und klingt auch immer hohl.
Ja,
und was soll das am Sound ändern, dass er die Finger drauflegt?
Bestimmt irgendwelche Lungensachen.
Jetzt habe ich mich immer gefragt, was das eigentlich,
okay,
was
das kriege ich jetzt auch raus.
Bezweckt.
Ich wusste es auch nicht, wie
weil's
du gemerkt hast.
Weil es ja auch so eine spezielle Bewegung ist, die Ärzte da immer machen. Weißt du, was ich meine?
Rücken abklopfen.
Im Gedanken bin ich lange hängen geblieben bei
der
heutigen Folge.
Hier, abklopfen. Der Arzt, ja, ich nehme alle Cookies, meine Güte. Klopf. Klopfen. Der Arzt klopft mit den Fingerkuppen den Brustkorb ab und beurteilt den Klopfschall. Über der normal luftgefüllten Lunge klingt es beim Klopfen wie beim Klopfen auf eine Trommel. Dies wird als Sonor bezeichnet. Über dem Herz und der Leber sowie bei größeren ausgehenden Entzündungsherden ist der Klopfschall gedämpft. Ah ja. Also wenn Entzündungsherde da sind, ist der Klopfschall gedämpft. Bei einer größeren Luftmenge im Brustkorb sowie bei Pneumothorax klingt es wie beim Klopfen auf eine leere Schachtel. Dies wird als Hypersonor bezeichnet. Der Arzt kann durch das Abklopfen auch die Zwerchfellbeweglichkeit einschätzen, indem er den Patienten bittet, tief ein- und auszuatmen, dabei Luft anzuhalten. Auf diese Weise diagnostiziert er auch einen Erguss zwischen Lungen- und Rippenfell, zum Beispiel bei einer feuchten Pleuritis. Feuchte Pleuritis. Naja, also okay. Also da wird, das lernt man dann einfach im Studium, hoffe ich zumindest,
soll und wie es nicht
klingen
soll.
Und, wann es irgendwie die richtige Art hohl klingt.
Ja, verstehe.
Aber also, wurde bei mir auch früher gemacht.
Naja, klar.
Was ich nur überhaupt nicht kenne, und das kenne ich wirklich erst aus dem Westfernsehen, ist, dass Ärzte zu einem nach Hause kommen.
Das gab es damals mal.
Aber jetzt wird es halt absurd.
Ja, okay, jetzt, rante bitte weiter.
Ja, also der Arzt kommt bei Maike ins Kinderzimmer, auch völlig ohne zu klopfen, stürzt einfach rein, finde ich auch gut, und fängt sofort an, mit ihr zu reden wie mit einem Erwachsenen. Er braucht da mal ihre Hilfe, ob sie nicht für ihn mit Frank, seinem Sohn, reden könnte, weil er kommt einfach nicht mehr zu ihm durch und sie so, aber meinen Sie, er glaubt mir? Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du mal mit ihm sprichst, dann setzt er sich zu ihr ins Bett und erklärt das Dilemma. Der Sohn will jetzt irgendwie eine Handwerkerlehre machen, er will lieber, dass er studiert und er hört einfach nicht auf ihn und er weiß es doch so viel besser und ob Maike nicht mehr mit ihm reden könnte, Achtung, im Knast. So, also Herr Dressler hat jetzt entschieden, dass Maike seine Assistentin ist oder seine beste Freundin oder irgendjemand, der mit seinem Sohn im Gefängnis reden sollte, damit er keine Ausbildung macht, was ich übrigens für eine gute Idee halte für jemanden, der gerade im Gefängnis ist, also dass er irgendwie so praktisch arbeitend in die Zukunft denkt, sondern er soll studieren. So, Herr Dressler verabredet sich dann mit Maike und wartet auf sie in seiner Praxis wie eine Geliebte und ist auch so zu Topfkopf, die irgendwie natürlich denkt, es geht um eine andere Frau, ist er dann so, ja, ich warte auf sie und spielt halt das Pronoun-Game, wie mein Lieblings-YouTube-Channel immer sagt, indem er einfach nicht sagt, um wen es geht, um die Situation zu entspannen, sondern sie hat mich auch das letzte Mal sitzen lassen und ist dann so ganz nervös, wird sie kommen und dann klingelt sie und er ist ganz aufgeregt und im Hopserlauf rennt er zu ihr und dann steigt sie hinten in sein Auto ein.
Darf er vorne nicht.
Ja, okay, alles klar. Aber er darf einfach mit einem Kind, was nicht seins ist, in den Knast fahren oder was. So, und dann fahren sie beide ins Gefängnis,
ja, warum denn nicht?
Damit sie seinem Sohn mal ordentlich den Kopf wäscht. Und jetzt, Leute, frage ich euch, ob ihr mich alle verarschen wollt. Also, weil das ist doch wirklich die absolute Höhe. Du kannst doch nicht einfach mit einem Kind von jemand anderem ins Gefängnis fahren.
Ich glaube schon, dass das geht. Und früher vor allem ging das, da hat man irgendwie auch Kinder noch viel mehr machen lassen als heutzutage, diese
Helikopter-Eltern. Ja, aber du gehst doch mal, also entschuldige mal bitte. Also, bevor ich das 12-jährige Kind meiner entfernten Nachbarn bitte, mit meinem Sohn mal ein ordentliches Zukunftsgespräch im Gefängnis zu führen, würde ich schon mal kurz überlegen, ob ich selbst vielleicht irgendwie in den Knast müsste.
Also abgesehen von den desolaten Zuständen in der Familie Schildknecht, wo sich ja wirklich niemand mehr für niemanden interessiert, muss man dazu
aber auch... Und deswegen hat Herr Dressler überlegt, Mensch, bei Maike zu Hause läuft es ja gerade ein bisschen wild, vielleicht ziehe ich sie einfach noch in meine kriminelle Familie mit rein und nehme sie mal mit ins Gefängnis, damit sie bei meinem Sohn mal guckt, was so los ist oder was.
Nee, das Schöne ist ja denn...
Aber du findest es ja hoffentlich auch genauso bescheuert.
Das ist total bescheuert, aber das Schöne trotzdem ist ja, dass all deine Fragen jetzt aufgelöst wurden, denn im Gefängnis dann zwischen, ich vergesse mal, wie Dresslers Sohn heißt.
Frank. Ich habe übrigens hier zu stehen, Maike im Knast, / muss Nils mir erklären, hab nicht zugehört.
Frank Dressler und also Frank und Dr. Dressler lösen dann Maike auf, was eigentlich Phase ist. Sie sagen nämlich so, wir müssen dir was gestehen. Weil dann Frank sagt dann zu, weil Maike fängt dann so an, sagt zu Frank, ja, was willst du denn machen? Fragt ja immer so super naiv. Irgendwie, sie ist auch wirklich das naivste Kind in dem Alter, das es auf dem ganzen Planeten gibt. Aber sei es drum. Sie sagt immer, was willst du denn machen und so. Und dann Frank so, naja, ich weiß schon, was ich machen will. Und da müssen wir dir jetzt vielleicht mal was erzählen. Und Maike so, wie, was erzählen? Und dann sagt Frank irgendwie so, naja, ich glaube, mein Vater hat dir nicht ganz die Wahrheit gesagt. Und Maike guckt so Dressler an, was? Und Dressler sagt dann so, ja, das stimmt. Also ich habe dir jetzt wirklich nicht ganz die Wahrheit gesagt. Denn in Wirklichkeit ist es so, dass mein Sohn und ich uns jetzt seit längerem schon wieder richtig gut verstehen. Und jedes Mal, wenn ich hier hinkomme, haben wir richtig gute Gespräche und so. Und ich musste ihn jetzt nicht davon überzeugen, zu studieren oder so, so wie ich es dir erzählt habe, sondern es ging ein bisschen darum, dass ich versucht habe, dir ein etwas zu geben, eine Aufgabe zu geben, die Sinn macht, weil in deiner Familie gerade alles so auseinanderbricht. Und ich habe gemerkt, du schwimmst und du bist jemand, der sucht nach einem Sinn im Leben und der sucht danach, eine Aufgabe zu haben und Menschen zu helfen. Und deswegen habe ich gedacht, ich biete mich dir an und so. Und ich erzähle dir hier diese kleine Geschichte, damit du auch wieder gesund wirst, damit du wieder einen Grund hast, gesund zu sein und damit du wieder einen Grund hast, Menschen zu helfen, wie du mich gerade anguckst. Das war seine Idee.
Ich werde immer wütender.
Und das hat ja auch funktioniert.
Ich habe in der Zeit da gelesen, dass Conans Show abgesetzt wurde.
Und das hat deswegen ja auch funktioniert. Und Maike sagt dann so lachend zu Dressler, sie sind ein ganz schöner Lügner, sie. Original Wortlaut. Sie sind ein ganz schöner Lügner, sie.
Okay. Also Dressler hat...
Und alle lachen aber dann.
Ja, toll, war richtig fröhlich, kann ich mich gut erinnern. Dressler hat sich also ausgedacht, dass er Probleme mit seinem Sohn hat und sie helfen kommen soll, damit es ihr besser geht, damit sie eine Aufgabe im Leben hat.
Genau.
Aber das hat er ihr doch eine Stunde vorher gesagt. Also es ist ja nicht, dass sie sich seit Wochen damit beschäftigt.
Doch, das ist doch in den ganzen Folgen jetzt immer Thema gewesen. Dass er immer gesagt, Maike, du musst mir helfen mit meinem Sohn und so, Maike, du bist so viel. Das hat er in jeder Folge immer gesagt, ja.
Das also,
wurde jetzt ewig aufgebaut.
Ja, okay, dann habe ich das einfach
und das
verdrängt.
War heute das Comic Relief dieser Riesenstory. Ja, Mann, verarscht. Ich bin zwar im Knast, aber wir sind echt dicke.
Okay. Naja, ihr geht's ja gut.
Ja, geht's ja gut.
Achso, wir haben übrigens doch noch was mit Henny vergessen.
Was denn?
Es gab doch noch was mit Henny und Franz. Maike geht danach nämlich zu ihrer, also zu Henny.
Achso, ja, das kommt dann jetzt noch quasi.
Ja, genau, aber da kommt dann ja auch noch was zu Franz, weil wir hatten gedacht, es kommt nichts mehr. Sie geht danach zu Henny und hat offensichtlich ja jetzt sich echt die letzten Wochen sehr zurückgezogen von ihrer Mutter.
Ja.
Ich war ja immer bei ihrem Vater und Henny freut sich auch. Und das allererste, ich dachte jetzt lass uns doch mal so einen kurzen Moment der Freude haben, dass ihr beide wieder miteinander sprecht.
Ja.
Und schlag doch so mal, wollen wir nicht irgendwie zu zweit an Tegernsee fahren oder was weiß ich, was die da immer machen in München.
Ja.
Oder Milch kaufen, so aufregende Sachen. Und Henny, das erste, was sie ihre Tochter, die nach Wochen wieder nach Hause zurückkehrt, fragt, ist, sag mal, wie ist das denn jetzt mit Papa und Fräulein Angelika? Und ich dachte echt, Henny, du bist echt eine alte, richtig beschissene Mutter.
Aber,
weil die Tochter, der ging es so lange schlecht. Ja. Die kommt jetzt, endlich spricht sie mal wieder mit ihr. Ja. Und sie freut sich auch zu ihr. Sie sagt, auch, ist aber schön, dass du mich besuchst und nach so langer Zeit und so. Und sie, ja, ich wollte mal gucken, wie es dir geht und so. Und das Erste, was sie macht, ist sie fragen, ob der Papa denn jetzt mit Fräulein Angelika ernst macht. Und man merkt auch, wie unangenehm Maike das ist. Sagt, ja, weiß nicht, habe ich nichts mitbekommen und so. Aber hast du nicht mal was gehört, was du nicht hättest hören? Also Henny lässt dann auch nicht los. Ja. Und ich hasse alles daran.
Aber Maike freut sich ein bisschen, weil sie merkt, dass sie die Mutter wieder so ein bisschen Richtung Familie und Franz will und so. Das findet sie natürlich gut. Aber dann kommt
aber
sie,
und es dann, ist halt von Henny nicht mütterlich gemeint.
Und dann kommt dieser super, weißt du, weirde Plot-Twist, Drehbuch-Twist, dass dann plötzlich Franz zur Tür reinkommt.
Man muss auch sagen, dass eine Menge Drehbuch- und Plot-Twists in der Lindenstraße daraus entstehen, dass niemand weiß, wie eine Tür zu bedienen geht. Ja,
die Tür ist auf. Jetzt, und jetzt ist es richtig, also Franz kommt rein, weil die Tür auf war, weil Tanja in der Waschküche ist und deswegen die Tür angelegt
hat. Halte ich übrigens für extrem realistisch, dass Tanja in der Waschküche ist. Weil dass Tanja irgendwelche Hausarbeiten übernimmt.
Na, ja. Also es war ganz komisch herbeigeschrieben und dann stand er halt da drin und dann ist aber kurz so der Vibe, so, vielleicht sagt er jetzt irgendwie mit der Frau, mit Fräulein Angelika ist eh nicht so geil und so. Stattdessen aber holt er zum Paukenschlag aus und sagt, ach, Fräulein Angelika und ich fahren jetzt mal, wollten mal für 2 Tage wegfahren. Und dann sagen wir, was, wusste ich gar nicht. Und er so, doch, haben wir jetzt beschlossen. Und dann, Maike, kannst du ja gucken, ob du hier bei Mama bleiben willst oder ob du irgendwie, keine Ahnung, wo bleiben willst oder ob du mitkommen willst, fragt er. Mhm. Und dann sagt Henny irgendwie, wo fahrt ihr denn hin und so? Und dann sagt Franz so, ach, wir fahren einfach mal kurz nach Venedig, ganz easy, nur mal eben nach Venedig, was ja von München aus wirklich sehr schnell zu erreichen ist. Ich habe ja mein Musikvideo gedreht, das von der Fahrt von München nach Venedig gehandelt hat. Falls jemand von euch das Video Gold der Gruppe Klee kennt, wo das die Story ist, das haben wir damals, als ich an der Filmhochschule studiert habe, gedreht für die Band. Und da sind wir tatsächlich nachts nach Venedig gefahren und waren zum Sonnenaufgang am Strand von Venedig. Also das geht. Und Henny ist dann so, ach, plötzlich hast du Zeit, nach Venedig zu fahren. Ich wollte mit dir immer nach Venedig fahren und du hast nie die Zeit dafür gehabt und so. Und jetzt ist das aber plötzlich easy peasy, lemon squeezy, kein Problem und so. Und Franz sagt dann so, naja, du ist halt, da müssen wir jetzt auch nicht so ein Eck draus machen und so. Super unangenehme Situation, muss man sagen.
Furchtbar.
Ja.
Alles schlimme Menschen. Naja, jedenfalls bleibt Maike dann bei Henny und sagt, einer muss ja bei Mama bleiben, wenn du sie allein lässt. Und Franz reißt die Augen so auf, wo ich dachte, hast du gedacht, dass du der Cliffhanger bist, Franz, ne? Ja. Bist du aber nicht.
Nee, ist er nicht. Wir kommen zu Benno und Gabi.
Ja, Benno ist verzweifelt, weil er keinen Job hat, ihm das Geld ausgegangen ist, weil er ja wie blöde irgendwelche Zinsen und Abzahlungen für das Haus
gekauft hat für Gabi,
was keiner wollte.
Ja.
Dann streiten die sich ganz an der Küche und ich habe das so ein bisschen emotional nachvollziehen können, den Frust von beiden. Er hackt quasi auf dem Kind rum, sie verteidigt es natürlich, weil es ihr Kind ist. Er fühlt sich natürlich auch so ein bisschen als Versager und sie macht ihn verantwortlich, dass er das Haus gekauft hat, was sie eigentlich gar nicht wollte. Er wollte ja eigentlich nur ein Liebesnest für sie und ihre Familie. Das wird jetzt nicht möglich sein, weil sie hat ja das Kind von einem anderen, bla bla bla. Es dreht sich so im Kreis, alle schreien sich an, vertragen sich dann aber wieder und haben Sex.
Ja.
Und in den Sex stürmt Blond Robert Smith rein, weil Frau Nolte angerufen hat, dass Benno seine Leinwand wieder abholen kann.
Na.
Und Benno geht dann erst später zu Frau Nolte hoch.
Mit schräg geknöpftem Hemd.
Weil das offizielle Zeichen für Sex ist.
Ja.
Entweder rauchen oder schräg geknöpftes Hemd. Weil was viele nicht wissen von euch, weil ihr sicher alle noch Jungfrau seid, ist, dass man kurz nach dem Sex verliert man sein Augenlicht.
Nee, man verliert die Fähigkeit zu knöpfen.
Ja, aber das auch sein Augenlicht, dass man auch nicht mehr sieht, ob das auf gleicher Höhe gerade geknöpft ist.
Das verliert man
es
total.
Sex ist nicht ganz ungefährlich, nee, wollen wir an der Stelle mal sagen. Wir haben ja auch eine aufklärende
Warning. Trigger, nee, nicht Trigger.
Sex Warning.
Also,
ja,
PSA.
Danger.
Public Service Announcement.
Ja, absolut. BVG.
Ja.
Berliner BVG. Verkehrsgemeinschaft.
EKZ, KKK und CSU.
Und er räumt dann jedenfalls wieder zusammen und sie bittet ihn, die Dias in das obere Schubfach ihres kleinen Schächtelchen-Dings, Schubfächer,
Schränkchens
zu legen. Und er macht aus Versehen eine falsche Schublade auf und sieht ihren Schmuck und ist ja finanziell recht verzweifelt.
Ja.
und klaut dann im lautesten Klauversuch aller Zeiten, ja. Klaut dann Frau Noltes Perlen.
Ja. Collier. Und einen goldenen Armreif.
Ja, alles, was da drin war.
Nee, irgendwas hat sie liegen lassen, ne?
Na, da ist er auch wählerisch, weißt du? Also.
Na, da ist er ja auch so, hat so ein Auge für Schmuck.
Und sie hat ja, ihre Geschichte ist ja, dass sie so eine alte Familie aus Preußen ist oder so, ne? Oder irgendwie aus Ostpreußen.
Böhmen wahrscheinlich.
Böhmen oder so, genau. Und dass sie geflohen ist damals. Na. Und ich nehme an, dass das so der Familienschmuck irgendwie. Und den steckt er sich ein. Man sieht ihm aber sofort an, wie furchtbar das für ihn ist. Also ich vermute, dass die große Auflösung dann ist, dass er das unter Tränen zurückbringt oder was. Und Frau Nolte ihm irgendwie 3 Millionen Euro schenkt, damit er das scheiß Haus abzahlen kann. Ja. Das ist auch der Cliffhanger.
Das ist der Cliffhanger, dass er den Schmuck einsteckt und sagt, nee, ich muss hoch, tschüss Frau Neute. Weirder Cliffhanger, weirder Act überhaupt, das zu klauen, weil ist doch völlig klar, dass sie das sofort merkt. Also, dass sie eine ist, die 12 Uhr am Tag in diese Schubladen guckt und da irgendwie.
Ja, und dass sie auch ihn bittet, genau an das Schränkchen ranzugehen.
Ja, es ist auch, genau, also dass er es auch war. Also,
ja, und wenn du auch Perlen klaust mit der Person, der die Perlen gehören, im gleichen Raum, ganz kleiner Tipp von mir, nicht die Perlen quasi einmal an der Holzleiste des Schubfachs langziehen und dann klack, 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 klack. Das ist auch noch vielleicht.
Irgendwie ist alles so offensichtlich dran, deswegen ist es so schäbig, weil es so low ist, also weil es auch, macht gar keinen Sinn, weil es auffallen muss, dass er es gewesen ist. Also weil es, ich habe jetzt noch kurz die Überlegung gehabt, ob sie vielleicht erstmal die Kommissare verdächtigt oder so, weil die kurz alleine in ihrem Wohnzimmer waren.
Habe ich auch überlegt.
Aber es ist.
Weil sie auf Benno nicht kommt, weil Benno ist ja so ein Netter.
Genau.
Ist er ja auch. Er ist halt echt verzweifelt. Benno hat es halt echt nicht leicht gehabt in den letzten Monaten. Aber also er ist natürlich ein Idiot, weil er dieses Haus gekauft hat, aber er hat es auch nicht leicht gehabt.
Aber es ist auch aus Verzweiflung ein weirder Act, die da zu klauen.
Es ist ja, aber es war, glaube ich, ja auch so ein komischer Impuls.
Ja, aber das,
deswegen glaube ich auch, dass er es zurückbringt.
Ja, aber dass man schon so merkt, dass er im Moment des Klauens ist schon bereut. Das hätte man dann auch irgendwie anders darstellen müssen, weil dann, wenn du es in dem Moment schon bereust, machst du es ja nicht zu Ende. Also dann steckst du ja nicht noch das nächste Ding ein.
Ja.
Und, oh Gott, ich muss das jetzt einstecken und so funktioniert das ja irgendwie nicht.
Ja.
Also das hat schauspielerisch irgendwie alles keinen Sinn gemacht, was die da gemacht haben. Und inszenatorisch fand ich das irgendwie ganz schön kappes, diese Szene.
Ja, voll.
Habe ich irgendwie nicht kapiert. Das war sehr unklar. Bin ich gar nicht mit zufrieden. Muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ja, und dafür war aber natürlich wie immer der Rest der Folge flawless. Und
French Henny ist eine Sache, finde ich. Wir haben endlich mal wieder Blonde Robert Smith gesehen, die hat ein tolles Zahlenoberteil an, da lernt sie wahrscheinlich gerade mit zählen.
Und hat Benno und Gabi beim Sex gestört, einfach reingestürmt. Und als die beiden sich aufgeregt haben, hat sie gesagt, ich gucke euch schon nichts weg.
Ja.
Das fand ich einen ganz guten Spruch.
Sie hat ja auch einfach geklopft und aufgemacht. Also, klopf
auf. Immer eine gute Idee in der WG.
Ja.
Muss man ja sagen. Also, insgesamt kriegt die Folge von mir wieder 12 von 13 Bundesverdienstkreuzen.
Na, das ist doch schon eine ganze Menge.
Ja. Sie hat so viel getan für uns.
Das bedeutet also, du bist on the road zum Lindenstraße-Fan.
Absolut. Ich bin auf der Straße zum Lindenstraßen-Fan unterwegs. Hoffe, er ist zu Hause. Und würde sagen, abschließend.
Ja.
Warum?
Das werden wir in den nächsten 50 Folgen genau ergründen. Und mit diesen wunderbaren Worten, falls ihr uns auch so nette Mails schreiben wollt und uns auf irgendwas hinweisen wollt, was uns entgangen ist, dann könnt ihr das gerne tun unter folgender E-Mail-Adresse.
vimav@poolartists.de.
Und wir lesen das dann und wir werden jetzt nicht immer Mails vorlesen, aber
danke
manchmal
nochmal.
Passiert
aber
das eben doch.
Auch danke an euch alle.
Absolut.
Ich lese tatsächlich jede Mail.
Genau, gelesen wird ja alles.
Ja. Und zeigt die meisten auch Nils.
Na.
Und wir freuen uns. Ich antworte ja auch ab und zu drauf und manche lesen wir vor. Und die wir weder beantworten noch vorlesen, haben wir trotzdem gelesen und geliebt, es sei denn, sie waren gemein.
Das war jetzt auch ein echtes Fest, dass uns gesagt wurde, dass Sigi und Elfi nie wieder auftauchen.
Ja.
Da gab es schon so einen leichten Freudenschrei hier in unserer gemeinsamen Wohnung.
Ich mache euch bis zum nächsten Mal eine Liste von allen Charakteren, von denen ich mir wünsche, dass sie einen ordentlichen Abschied kriegen.
Einen ordentlichen Abschied? Die haben ja keinen ordentlichen bekommen.
Aber für mich ist jeder, der sich verabschiedet, jeder Abschied ist ordentlich.
Jeder, der nicht mehr auftaucht, ist ordentlich. Aber deswegen war ja gar kein Abschied.
Ich würde auch lieber eine halbe Stunde einfach in diese leere Straße reingefilmt gucken, als das, was ich jetzt immer sehe.
Und gibt's auch einen Nachtisch? Das ist, wenn das alles ist, was
ein
von
Dessert.
Dir bleibt. Wenn das alles ist, was von dir bleibt. Wenn ihr uns öffentlich schreiben möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch gerne tun auf der Microblogging-Plattform Twitter,
wow.
Wo wir einen Twitter-Account haben unter dem Namen @WiMafWarWeg.
Weil WiMaf schon weg war.
Und dann könnt ihr da mit uns in Austausch treten. Wir beide machen jetzt ein Seminar für theaterpädagogische Wertevermittlung. Und das wird sicherlich sehr
manchmal
spannend.
Manchmal ist es wie so ein Unfall in Zeitlupe angucken einfach. Ich gucke einfach, was passiert und wie das ausgeht.
Ja.
Wisst ihr übrigens, worauf ich mich tatsächlich mega freue, wenn diese beschissene Corona-Pandemie vorbei ist
und
wir alle uns in einem kleinen in einer Bar oder einem kleinen Live-Club treffen, eine Folge Lindy zusammen gucken, du und ich auf einer kleinen Couch auf der Bühne, Mikros an, hinter uns das Publikum, wir gucken und lachen zusammen und werten das danach aus.
Und dann gib ihm.
Dann gebe ich ihm richtig. dann bestellen wir uns alle einen Drink.
Ja.
Müssen
uns dann ein Trinkspiel für die Lindy vorher ausdenken.
Wenn wir das erste Mal machen, egal in welcher Stadt, dann geht eine Runde Schnaps auf mich. An alle, die da sind.
Cool.
Ja.
Ist lieb von dir. Warum?
Weil ich das gerne möchte, weil ich unsere HörerInnen so toll finde. Ah. Ich meine, ich liebe dich sehr, deswegen mache ich das, aber ich liebe ja auch unsere HörerInnen total, deswegen mache ich es ja auch.
Okay. Verstehe.
Also ist nichts, es ist wirklich alles furchtbar hier dran, außer du und ihr.
Das sind schöne Schlussworte für die heutige Folge. Meine Frau heißt die Lindenstraße. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal hier bei WiMaf wieder mit dabei seid. Und bis dahin, macht's gut und schlaf schön.
Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.
WiMaf?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
WiMaf?
Wiedersehen macht Freude.
Freude.
WiMaf? Wiedersehen.